Liebe Gemeinde, als ich noch ein Schuljunge war und meine kleine Schwester im Kindergartenalter, obwohl von unserer Familie niemals jemand einen Kindergarten von innen gesehen hat, da war sie als jüngstes Kind das Nesthäkchen und der Liebling des Vaters, wie das ja oft so bei den jüngsten Kindern ist. Die beiden waren ein Herz und eine Seele und machten ganz viel zusammen. Aber jeder, der Kinder hat, weiß, es geht nicht immer im Guten. Manchmal muss man auch streng sein, manchmal muss man auch schimpfen, manchmal muss man auch eine Strafe verordnen. Und dann guckte das kleine Mädchen mit ihren blauen Augen treuherzig den Vater an und sagte: Vater, so kenne ich dich nicht. Liebe Gemeinde, manchmal kann einen das Gefühl beschleichen, wenn man Texte aus dem Johannesevangelium liest, vor allem die Reden Jesu und die Gespräche Jesu mit den im Johannesevangelium immer sogenannten Juden, also dem Volk dort in Jerusalem. Da hat man manchmal das Gefühl, so kennen wir Jesus nicht. Da wird unser Jesusbild gegen den Strich gebürstet. Wenn wir genauer hinsehen und uns auch mit den Texten der anderen Evangelien befassen, stellen wir fest, da gibt es eigentlich gar keinen grundsätzlichen Widerspruch. Die Johannes-Gespräche, Streitgespräche, die bürsten nicht Matthäus, Markus und Lukas gegen den Strich, sondern vielleicht nur unser Kinderbilder-Bibel-Jesus-Bild. Drei solche Aussagen, die für das erste Gefühl unser Jesus-Bild gegen den Strich bürsten, die uns Jesus zeigen, so wie wir ihn nicht kennen. Drei solche Aussagen habe ich herausgefiltert aus dem Predigttext. Die erste Aussage: Jesus geht weg. Die zweite Aussage: nicht jeder, der sucht, findet. Und die dritte Aussage: Missverständnisse sind der Normalfall. Jesus geht weg. Wir beschreiben und besingen Jesus immer als den, der kommt. Zu Weihnachten kommt er in unsere Welt, wird als Mensch geboren. Er kommt in unsere Mitte, wir bitten im Gottesdienst darum oder wir berufen uns darauf, selbst wenn wir nur zwei oder drei sind, kommt doch Jesus in unsere Mitte. Und in der Adventszeit, am Ende des Kirchenjahres, reden wir von Jesus als dem, der wiederkommt in diese Welt. Also zumindest reden die Bibeltexte, die gelesen werden, und die Lieder, die gesungen werden, davon. Wenn auch in der Predigt das nicht oft thematisiert wird und schon gar nicht in unseren Glaubensgesprächen als Christen. Aber wir sind dieser Sache so sicher, dass Jesus kommt, dass wir manchmal übersehen, wie oft er eigentlich auch im Neuen Testament weggeht. Und nicht nur bei Johannes, sondern auch in den anderen Evangelien. Da wird nämlich Jesus beschrieben als einer, der weiterzieht, der immer sich nicht lange und schon gar nicht für immer irgendwo aufhält, sondern nach einiger Zeit weiterzieht. Und dann stellt er die Leute vor die Entscheidung, ob sie ihm nachfolgen, also mit ihm weiterziehen, oder ob sie bleiben, wo sie sind, und dann zurückbleiben, und er geht weg und sie haben keine Verbindung mehr zu ihm. Hier spricht Jesus von seinem Tod und seiner Rückkehr zum Vater als Weggehen, weil er dann nicht mehr da sein wird, wenn er gestorben ist, in den Himmel gefahren ist, und dann ist es zu spät für seine Hörer, die ihn jetzt hören, mit ihm reden, dann ist es für sie zu spät, nochmal auf ihn bewusst und aufmerksam zu hören, ihn ernsthaft zu fragen und sich zu entscheiden für ihn. Jesus geht weg, das heißt, ein Zeitfenster schließt sich. Und wenn du dieses Zeitfenster jetzt nicht nutzt und das Wichtigste vor dir herschiebst, kann es passieren, es ist später dann zu spät und nicht mehr möglich. Also erstens, Jesus geht weg. Die zweite Aussage: nicht jeder, der sucht, findet auch. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: ich gehe hinweg und ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Trifft das überhaupt zu, heute noch, dass Menschen Jesus suchen und vielleicht auch vergeblich suchen? In der Religionspädagogik wird immer wieder mal auf den Zustand hingewiesen, mit irgendeinem berühmten Zitat, dessen Ursprung ich nicht mehr kenne: die Menschen haben heute vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also die Menschen suchen gar nicht mehr nach Gott, weil ihnen gar nicht mehr bewusst ist, dass ihnen ohne Gott irgendwas fehlen könnte, weil das nie Teil ihres Lebens, ihres Denkens, ihres Bewusstseins war. Jesus aber sagt: ihr werdet mich suchen. Und ich glaube auch, dass das stimmt. Die einen Menschen, die suchen unbewusst nach Jesus. Sie suchen nach Erfüllung und Sinn im Leben. Irgendetwas, was meinem Leben einen Wert gibt, etwas Bleibendes, etwas in der Erfüllung. Andere suchen nach Freude. Sie suchen im Fernsehen, sie suchen im Internet, sie scrollen stundenlang durch ihre Handys auf der Suche nach Freude. Andere suchen nach Sicherheit und Geborgenheit. Sie checken ihr Versicherungsportfolio, ob da irgend noch Lücken sind, ob da irgendwas passieren könnte, wogegen sie nicht abgesichert sind. Sie wünschen sich das Gefühl der Geborgenheit und finden es doch meist nicht so, dass sie sagen, damit bin ich jetzt zufrieden. Die Menschen suchen nach ewigem Leben. Wenn man sie fragt, sagen sie, Quatsch, gibt's nicht. Aber bei Beerdigungsgesprächen erlebe ich ganz oft, dass Menschen, die keine Beziehung selber mehr zur Kirche haben, bloß noch die alte Mutter oder der alte Vater, den man eben bestattet, war Kirchenmitglied. Sie haben keine Beziehung mehr dazu, aber sie suchen Lieder raus von irgendwelchen Volksmusik- oder Pop-Sängern, in denen diese Hoffnung des ewigen Lebens ausgesprochen wird. Irgendwie sehen wir uns wieder oder es geht weiter oder du schaust mir zu von der Ferne und wir werden uns wieder treffen. Also irgendwie lässt sich die Hoffnung des ewigen Lebens nicht ausrotten. Die Menschen suchen danach und einige suchen auch so danach, dass sie einfach das Thema Sterben völlig ausblenden. Da wird nicht dran gedacht, da wird nicht drüber geredet und wehe, jemand spricht das Thema an, dann wird es empört und wütend zurückgewiesen. Und ganz wichtig, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen, Menschen suchen nach Rechtfertigung. Rechtfertigung für die Fehler, die ihnen jemand vorwirft, die sie sich selber vorwerfen. Rechtfertigung, wenn jemand sie für schuldig halten könnte. Aber auch Rechtfertigung, grundsätzlich überhaupt da zu sein. Auch wieder bei Beerdigungsgesprächen legen mir Angehörige ganz oft ans Herz, ich soll unbedingt erwähnen, wie fleißig dieser Mensch gearbeitet hat. Dass er nichts als Arbeit kannte. Dass er immer für seine Familie da war. Dass er überall geholfen hat, wo seine Hilfe gebraucht wurde. Und letztlich scheint das mir der Grund, die Rechtfertigung zu sein. Es war gut, es war wichtig, es war wertvoll, dass dieser Mensch da war. Er hat die Luft um ihn herum, er hat das Essen, was er auf dem Tisch hatte, nicht umsonst bekommen, sondern er hat dafür Wichtiges und Wertvolles gegeben und seine Existenz ist gerechtfertigt. Ich glaube, dass alle diese Dinge letztendlich die Suche nach Jesus sind, weil niemand außer Jesus uns diese Dinge geben kann. Erfüllung und Sinn, Freude, Sicherheit, Geborgenheit, ewiges Leben, Rechtfertigung. Das alles sind Dinge, die uns nur Jesus geben kann. Aber die Menschen unserer Zeit kommen nicht auf die Idee, dass man danach in der Kirche im christlichen Glauben suchen könnte. Weil sie glauben, Kirche glauben, das ist irgendwas mit komischen, altertümlichen Riten und dunklen Gebäuden und engen Vorschriften. Aber dass dort das zu finden ist, was sie im tiefsten suchen, das ist vielen, liegt vielen völlig fern. In einem Lied, was aus der Erweckungsbewegung stammt, was ich in meiner Kindheit manchmal zu Hause singen gehört habe, heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und dann gibt es Menschen, die bewusst auf der Suche nach Gott sind. Und früher waren das oftmals die Menschen des mittleren Alters, so in der Midlife-Crisis, die das Leben so weit hatten und jetzt dachten, was kommt jetzt noch? Und dann gesagt haben, da muss doch was sein. Heute erlebe ich sehr junge Menschen, vor allen Dingen junge Frauen, junge Mädels, die auf der Suche nach Gott sind oder sogar kommen zu uns, sich bei der Kirche melden und weil sie empfinden, dass sie Gott gefunden haben. Sie haben Erfahrungen gemacht, sie haben Menschen getroffen, die ihren Glauben geteilt haben, sie sind auf Bibelworte oder eine Bibel direkt gestoßen oder haben, das ist zugleich der häufigste Grund, im Internet Menschen gesehen, YouTuber, Instagrammer, gibt es sowas auch, TikToker, die ihren Glauben weitergeben und dem Alter entsprechen und andere Menschen es gibt bestimmt auch junge Männer, ja, gibt es auch, aber in der Mehrzahl begegnen uns gerade zur Zeit junge Frauen, Mädels, und die kommen, weil sie nicht unsicher sind, ob es Gott gibt, sondern wissen, dass es Gott gibt und jetzt darüber mehr wissen und sich taufen lassen wollen, weil sie irgendwie auch erfahren haben, die Taufe ist die Bestätigung dieser Beziehung. Sie haben Erfahrungen mit Gott gemacht, die sind seiner Existenz gewiss. Sie haben das Gefühl der Geborgenheit erlebt bei Gott. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass sie bereit sind, den Schritt zu tun, Jesus nachzufolgen, das alte Leben hinter sich zu lassen, die Gegenwart und die Zukunft ganz, und zwar hundertprozentig in der ganzen Bandbreite, in die Hände von Jesus zu legen. Diesen Schritt gehen viele nicht, vielleicht zum Teil, weil wir es nicht klar genug kommunizieren als Gesprächspartner, als Kirche. Vielleicht auch, weil sie an den Christen, die sie erleben in der Kirche, das nicht deutlich genug erkennen, dass sie in der Nachfolge von Jesus leben. Oder weil sie auch ganz bewusst das verstanden haben, aber eben diesen Schritt nicht gehen wollen. Und dann gibt es eine ganze Reihe Menschen, die Jesus vielleicht im Gottesdienst bewusst suchen, weil sie die festliche Atmosphäre genießen, weil sie das Gefühl der Nähe Gottes haben wollen, die Gemeinschaft in der Gemeinde erleben, weil sie den Segen mit nach Hause nehmen wollen, aber trotzdem Jesus nicht erkannt haben als den, der sie selbst ganz persönlich von ihren Sünden erlösen kann und erlösen muss. Jesus sagt, ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. Und im Vers 24 sagt er, so habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Ich weiß nicht, ob jemand den feinen Unterschied bemerkt hat zwischen dem ersten und dem zweiten Vers. In vielen Übersetzungen findet man das auch nicht, auch bei Luther kann man sich darauf verlassen, dass solche Dinge erkennbar sind im Text. Jesus spricht beim ersten Mal von der Sünde, ihr werdet sterben in eurer Sünde. Und beim zweiten Mal in der Mehrzahl, ihr werdet sterben in euren Sünden. Und das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Die Sünden sind das, die Summe der Dinge, die wir verkehrt machen, wo wir schuldig werden, wo wir Gottes Gebote übertreten, wo wir den Ruf von Jesus überhören oder ignorieren oder uns ihm entgegenstellen. Die Summe dieser Dinge, die ja auch zu unserem geistlichen und ewigen Tod führt. Aber am Anfang spricht Jesus von der Sünde, das eine. Und diese eine Sünde ist, dass wir Gott nicht in die Mitte unseres Lebens stellen, dass wir unser Leben um uns selbst anordnen und uns um uns selbst drehen. Wir sind wie ein Igel, der sich eingerollt hat und eine Böschung runterrollt. Was unten, wo er unten ankommt, kann er nicht beeinflussen, den Weg kann er nicht beeinflussen, denn er hat sich völlig in sich selber verrollt und dann ist er ohne Steuerung. Was ist mit Sünde gemeint? In sich selbst eingerollt zu sein, sich um sich selbst zu drehen, für sich selbst der Mittelpunkt des Lebens zu sein, sich selbst die Sonne zu sein, um die sich meine Welt dreht. Das ist die Sünde. Und Jesus sagt, ihr werdet sterben in eurer Sünde. Und dann sagt er im Vers 28, wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir aus tue, sondern wie mich der Vater gelehrt hat, so rede ich. Erst wenn ihr den Menschensohn erhöhen werdet, damit ist gemeint, nicht, dass sie Jesus ehren, sondern dass sie ihn hochbringen ans Kreuz, dort aufhängen, dort festnageln, dort zu Tode bringen. Und Jesus spricht damit von einer Erhöhung, weil er damit meint, das ist meine höchste Ehre, dass ich mein Leben lasse für die Menschen der Welt. Und damit werde ich zum König Gottes gekrönt, indem ich ans Kreuz genagelt werde und dort mein Leben lasse. Und Jesus sagt, erst wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Das heißt, erst in dem Moment, wo ich anerkenne, dass Jesus für mich, für meine Sünde gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist, wenn ich das für mich erkenne und annehme und sage, ja Herr, das war nötig, das ist meine Sünde und ich nehme deine Gnade an, ich brauche sie. Erst in diesem Moment hast du Jesus gefunden und deswegen, erst wenn ihr mich erhöhen werdet, werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Die dritte Aussage, Missverständnisse sind der Normalfall. Das ist ja schon im alltäglichen Gespräch so, das merken wir ja wahrscheinlich Tag für Tag. Annette von Droste-Hülshoff, wenn ich das Zitat richtig zuordne, hat mal gesagt, es gibt keine interessanteren Gespräche als auf der Grundlage konsequent zu Ende geführter Missverständnisse. Wir hatten in der vergangenen Woche einen Regionalkonvent, da ging es um das Thema Kommunikation und da wurden so Modelle vorgestellt, der Kommunikation, das Eisbergmodell plus ein Siebentel wird gesagt, das andere liegt unter Wasser oder das Vier-Ohren-Modell, Der Mensch hat vier verschiedene Ohren, mit denen er eine Aussage hört, dieselbe Aussage und deswegen vielleicht völlig anders versteht, als der Empfänger sie gemeint hat. Alle diese Schwierigkeiten der Kommunikation wurden dargelegt und diskutiert. Ich selber war nicht dabei, ich war krank, ich habe bloß früh nach der Begrüßung mich wieder davon gestohlen. Es kam eine E-Mail von einem der Veranstalter oder Mitwirkenden und er hat geschrieben, es war ein gelungener Vormittag, gelungene Gespräche und wir können das mal so weiterführen. Alle Teilnehmer, die ich kenne, die dabei waren, haben gesagt, hat überhaupt nichts gebracht. Es war wieder dasselbe wie beim Vorgemahl, hat uns nicht weitergeführt. Also auch so funktioniert Kommunikation. Der eine sagt, tolle Sache und der andere sagt, hat nichts gebracht, obwohl man gerade das Thema Kommunikation thematisiert hat. Und so ist es auch hier in diesem Gespräch. Missverständnisse sind der Normalfall. Ihr werdet, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden, will er sich denn selbst töten, dass er sagt, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Wenn er sagt, ich gehe weg, kann das ja viel bedeuten. Die Hörer ahnen, dass er von seinem Tod spricht, denn das lag in der Luft, dass die hohen Priester Jesus umbringen wollten. Aber wenn er sagt, ich gehe weg, ist es ja was Aktives. Da kann er ja nicht gemeint sein, ich werde verhaftet und weggeschleppt und dann irgendwo hingebracht und ans Kreuz genagelt und umgebracht. So, wenn er sagt, ich gehe weg, ist ja aktiv. Also kann er ja bloß meinen, ich bringe mich selber um, bevor die mich fassen können. Aber sie verstehen nicht, dass Jesus, dass der Tod am Kreuz, obwohl das mit ihm gemacht wurde, obwohl er äußerlich passiv war, seine Entscheidung, sein Weg ist. Dass er ja dazu gesagt hat, schon bevor er als Mensch geboren wurde. Und dann sagt er das zweite große Missverständnis, so habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Und da sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Jesus sagt eigentlich nicht, dass ich es bin. Wörtlich sagt er, aber im Deutschen ist das halt so sperrig, dass die meisten Übersetzungen das nicht so machen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin. Er sagt eigentlich nur, ich bin. Und dieses Ich bin kommt im Johannesevangelium oft vor. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, denn nur Gott sagt auf die Frage, wer bist du, wie heißt du, sagt er, ich bin. Und sagt damit, erstens, ihr könnt mich nicht auf den Namen festnageln und zweitens, ihr werdet es erleben. Ich werde da sein und dann werdet ihr das merken. Und drittens heißt es, all die Götter mit ihren vielen Namen und Bildern, die gibt es ja nicht, aber ich bin der Gott, der ist, der existiert. Ich bin. Und genau das sagt Jesus. Ihr werdet erkennen, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, werdet ihr sterben in euren Sünden. Und die Menschen antworteten, wer bist du denn? Weil sie genau das nicht verstehen, was er jetzt gerade gesagt hat. Verschlüsselt oder auch nicht mal verschlüsselt, sondern relativ offen für die, die ihre Bibel kennen. Ich bin Gott. Ich komme im Namen Gottes. Gott ist hier. Und alles, was ich sage, ist Gottes Wort. Und was ich tue, ist Gottes Handeln. Und dann sagt Jesus einen Satz, der auch für mich mit meinen halbwegs griechischen Kenntnissen nicht zu entschlüsseln war und die Übersetzer ihn sehr unterschiedlich deuten. Vers 25 sagt Jesus nach vielen gängigen Übersetzungen, was rede ich überhaupt noch mit euch? Als wie, das Gespräch hat sowieso keinen Zweck, es ist schade um meine Zeit, dass ich hier noch mit euch rede. Andere verstehen diesen Satz so, was ich euch zuerst sagte. Wer bist du denn, was ich euch zuerst sagte? Also überlegt mal, was ich euch gesagt habe. Oder Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel übersetzt, ich bin ganz und gar bin ich, was ich zu euch rede. Und da kommen wir auf den Anfang des Johannesevangeliums, dass Jesus das gesagt wird, am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Mensch. Also was ich zu euch rede, das bin ich, das Wort Gottes. Die Frage ist, wollen die Menschen Jesus nicht verstehen? Oder redet Jesus mit Absicht kryptisch, damit sie ihn nicht verstehen? Auch das gibt es in den Synoptikern bei Markus, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, die anderen bekommen nur Gleichnisse, damit sie es nicht verstehen. Wir haben heute ja auch oft Gespräche über den Glauben, die zu nichts führen. Da gibt es zum einen die Leute, die uns gern in Gespräche über den Glauben verwickeln, weil sie uns widerlegen wollen. Sie haben ihre Meinung, die steht fest, daran lassen sie auch nicht rütteln, aber sie denken, wir müssten doch endlich mal begreifen, dass das Unsinn ist, weil sie haben ja so gute Argumente dafür. Dann gibt es Gespräche, wo Menschen sich einfach durch Diskussion um eine Entscheidung herumdrücken. Es gibt immer noch was zu diskutieren, es gibt Fragen, es gibt Unklarheiten, es gibt verschiedene Ansichten und solange man darüber diskutieren kann, braucht man sich ja nicht zu entscheiden. Dann gibt es Gespräche, die sich im Kreis drehen, wo man immer wieder auf die Ausgangsfrage zurückkommt. Man hat alles beredet und dann ist man plötzlich wieder am Anfang und hört wieder dieselbe Frage und dasselbe Argument. In der Seelsorgeausbildung wird einem gesagt, nach einer Stunde kommt ein Gespräch wieder am Ausgangspunkt an. Dann wird man nichts Neues mehr sagen. Was bis dahin nicht gesagt worden ist, kommt auch in der zweiten Stunde des Gesprächs nicht. Da kann man getrost aufhören. Das dreht sich dann im Kreis. Und es gibt Gespräche, wo Menschen alles einsehen, wo die alles annehmen, die Wahrheiten des Glaubens, aber sie kommen nicht zum Handeln. Es folgen keine Konsequenzen. Es bleibt bei dem theoretischen Akzeptieren, Annehmen, aber es führt zu keinen Schritten. Liebe Gemeinde, Missverständnisse sind normal. Nicht nur, weil die Kommunikation so vielschichtig ist und so, manchmal auch wie ein Dickicht, sondern weil wir Menschen von Natur aus nicht verstehen können, was von Gott kommt. Es gibt dafür keine gemeinsame Basis. Und das sagt Jesus auch ganz klar. Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Eine völlig andere Basis. Ich komme aus der Welt Gottes und ihr seid gefangen in den Gedanken und Vorurteilen und Verengungen dieser Welt. Gibt es überhaupt eine Brücke, wenn man schon keine gemeinsame Basis hat, müsste es zumindest eine Brücke geben, über die man geht, um sich zu verstehen. Und diese Brücke gibt es offenbar, denn am Ende heißt es, als er das sagte, glaubten viele an ihn, war der letzte Satz unseres Predigttextes. Das kommt ganz unverhofft und es scheint fast so, als hätte Jesus selber nicht damit gerechnet, dass ihn die Menschen plötzlich doch verstehen und an ihn glauben. Und man merkt daran, Glaube ist nicht das Ergebnis guter Vorarbeit. Es gibt ein folgerichtiges Gespräch, Argument folgt nach Argument und am Schluss steht der Glaube. Sondern Glaube ist ein unverfügbares Geschenk des Heiligen Geistes. Wir hatten diese Woche zwei Veranstaltungen, wo die Kandidaten für die Synode sich vorgestellt haben. Es waren sehr wenige Kirchvorsteher, also die werden nur von Kirchvorstehern gewählt. Es waren sehr wenige da, um die Kandidaten anzugucken. Aber man hofft, es wird trotzdem der Richtige gewählt. Und ich muss sagen, ich war hinterher auch nicht schlauer als vorneweg, denn alle Kandidaten fand ich als sehr geeignete Vertreter unseres Kirchenbezirks, unserer Frömmigkeit, dem, was wir wollen, auch mit dem Thema Gemeindestrukturen, dass ich finde, die kann man eigentlich alle wählen. Insofern eine Beruhigung für alle Kirchvorsteher, die nicht da waren. Und da ging es auch um die Frage, dass viele sagten, mir ist es ganz wichtig, dass wir Menschen erreichen, die mit dem Glauben nichts mehr anfangen können. Und da habe ich mich dann gemeldet, als man Fragen stellen konnte und habe gesagt, wenn Sie Ihnen das so wichtig ist, dass Menschen zum Glauben kommen, die keine Beziehung dazu haben, warum gehen Sie dann in die Synode? Also die Synode kann Ausschüsse gründen und Beschlüsse fassen, aber das Machen, mit Leuten reden, Veranstaltungen oder irgendwelche Formate oder persönliche Initiativen, Leute zu erreichen, das kann man ja nicht von der Synode aus, das muss man hier an der Basis machen. Und da kamen verschiedene Antworten und die eine junge Kandidatin, die noch eine Theologie studiert, die sagte, dass Menschen zum Glauben kommen, ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Und wir müssen vor allem dafür beten, dass das passiert. Und genau darum geht es letztendlich. Ob in der Synode extra viel gebetet wird, weiß ich jetzt nicht. Aber grundsätzlich diese Aussage, dass jemand, der da in die Verantwortung der Landeskirche gehen wird, das verstanden hat und das verinnerlicht hat und weiß. Wir müssen beten und es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, was wir hier brauchen für unsere Kirche. Glaube ist ein Geschenk des Heiligen Geistes und Glaube ist der Anfang eines Weges. Der Predigtext endet hier so abrupt, als er das sagte, glaubten viele an ihn und da könnte man ja sagen, Happy End. Jetzt ist es zum Glauben gekommen, jetzt kann man das abhaken und Jesus kann woanders hingehen und mit den Nächsten reden. Aber er macht seinen Hörern klar in den beiden folgenden Versen, dass dieser Glaube erst der Anfang ist. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also Glauben ist nicht das Ende, ist nicht das letzte Ziel, wo man sagt, wer das hat, der ist auf der sicheren Seite, sondern der Glaube soll zum Bleiben führen. Also zum Bleiben im Wort Gottes. Wer zum Glauben gekommen ist, der braucht es, dass er sich im Wort Gottes einnistet und dort heimisch ist und dort bleibt. Und wer das tut, der kann ein Jünger von Jesus werden. Es kommt nicht nur darauf an, irgendwie zu glauben, dass Jesus da ist, sondern sein Jünger zu sein, also sein Schüler, der mit ihm geht und von ihm lernt und Schritte tut. Und dann sagt Jesus, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit erkennen wir nie im Ganzen, sondern Stück für Stück, indem wir Jünger von Jesus sind. Und in dem Maße, wie wir die Wahrheit erkennen, wird uns die Wahrheit frei machen. Wir sind auch, niemand von uns ist komplett frei durch den Glauben, sondern es sind Schritte und es sind Wege und es sind Entscheidungen. Und so werden wir Stück für Stück frei, indem wir die Wahrheit erkennen. Die Passionszeit, die seit anderthalb Wochen schon läuft, könnte vielleicht eine Gelegenheit sein, dass wir uns das neu bewusst machen, dass Jesus uns auf seinen Weg ruft. Und dass wir zu ihm kommen, solange er da ist, solange Gelegenheit ist, und dieses Zeitfenster nutzen, zu ihm zu kommen und den nächsten Schritt zu tun, den er uns zeigt. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.